Verbrechen. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Es gibt ein neues Krone-Verbrechen-Magazin von Martina Prewein. Hallo Martina.
Hallo, servus.
Ich bin Mischa Kronenfels und somit melden wir uns mit einer neuen Podcast-Staffel zurück, die das aktuelle Magazin, das morgen am 12. Juni erscheint, begleitet. Wir beginnen mit der Cover-Story, Martina, dieses Magazins. Die Cover-Story nennt sich »Es geschah an einem Freitag, den 13.« Wir gehen jetzt zurück zu diesem Freitag, den 13. und zwar ins Jahr 2013. Wir sind in Innsbruck in Tirol und dort findet eine kleine Party statt einer jungen Frau von der Katrin Bieber. Die feiert eine Party, weil sie gesundet ist, weil sie eine Reha hinter sich hat und ladet auch ihre jüngere Schwester Larissa ein. Hol uns an diesem Tag zurück, Martina. Was passiert da alles und in welchem Umfeld sind wir da gerade?
Die Katrin Bieber, wie du schon richtig gesagt hast, die war längere Zeit auf Reha, sie hatte einen Unfall, dadurch hatte sich eine Thrombose gebildet und sie hat damals in Innsbruck Geschichte studiert, stammt eigentlich aus Reutte und wollte halt sozusagen ihre Genesung feiern. Sie hat in ihrer Studenten-WG diese Party eben gemacht, hat ihre besten Freunde eingeladen, hat eingeladen natürlich auch viele Studienkollegen, aber auch ihre Geschwister. Also sie hat insgesamt 3 Schwestern, aber es ist nur die Larissa gekommen. Die war damals 21 Jahre alt. Ja, die anderen konnten aus bestimmten Gründen nicht. Ja, das wäre jetzt unnötig, das zu erläutern. Und die ist dann zu dieser Party gekommen, eben in diese WG in Innsbruck und hat da ihren Freund mitgenommen. Mit dem war sie noch nicht lange zusammen, den kannte sie auch noch nicht gut. Aber sie hat ihm da sozusagen ihrer Schwester auch einmal vorgestellt.
Wer ist dieser Freund? Ist er in Ihrer Familie schon bekannt oder ist das etwas ganz Neues, was sich gerade anbahnt? Und vor allen Dingen, wie hat sie ihn eigentlich kennengelernt?
Sie hat ihn im Sommer davor, also erst wenige Wochen davor, kennengelernt über eine Dating-Plattform. Dazwischen haben sie halt ein bisschen miteinander geschrieben, hatten sich ein paar Mal schon getroffen. Also entweder ist er zu ihr nach Reutte gefahren, weil sie lebte ja nach wie vor in Reutte, oder sie war bei ihm in Innsbruck und da sind sie halt zusammen essen gegangen, spazieren gegangen, mal ins Kino gegangen. Ja, das war aber noch nicht so oft. Dieser Mann heißt Dominik W., ist 24 Jahre alt damals gewesen, ein Paketdienstfahrer.
Wir sind am Freitag, den 13. September im Jahre 2013 und diese kleine Party in Innsbruck findet gerade statt. Die Larissa nimmt ihren Freund, von Beziehung können wir da noch nicht reden, das ist alles im Entstehen, im Werden, im Kennenlernen, mit. Der hat Pizza mitgebracht auf diese Party. Wie ist diese Party?
Dort ist es natürlich sehr lustig, also es sind viele junge Leute dort. Es ist auch so, dass dieser junge Mann der Schwester sehr sympathisch ist, weil er gibt sich sehr nett, er ist sehr freundlich. Wie du richtig gesagt hast, er hat Pizza mitgenommen. Also in Erinnerungen sagt auch die Katrin Bieber, eben die Schwester, die diese Party gemacht hat. Sie hat sich gedacht, ja, das ist genau der Typ ihrer Schwester. Also so lässig angezogen, mit ein bisschen längeren Haaren hinten und so. Also das wäre genauso ihr Typ gewesen. Und wie gesagt, er hat sich dort nett gegeben und die Larissa hat es dort auch genossen. Das große Hobby der Larissa war immer tanzen. Also überhaupt, sie war sehr sportlich, aber sie hat halt wahnsinnig gern getanzt und hat dort auch wieder getanzt. Es gibt da sogar noch ein Video von ihr, wo sie tanzt und laut zum Text mitsingt.
Nimm uns ein bisschen mit, wer diese Larissa eigentlich ist, ein junges, damals 21-jähriges Mädchen, das mitten im Leben steht, sehr ausgelassen ist und vor allen Dingen sehr viel Freude am Leben empfindet. Das berichtet ja auch die Schwester Katrin, die er in Interviews.
Ja, also sie war so ein wahnsinnig lebensfroher Mensch und ist halt gerne herumgereist, also hat gern Urlaube gemacht, sehr, sehr sportlich. Also sie hat Berge bestiegen, sie ist sehr viel Rad gefahren, im Sommer sehr viel schwimmen gegangen. Bei ihr hat auch sonst alles sehr gut geklappt. Also sie hat nach der Matura eine Lehre gemacht zur Werkstattprüferin. Da war sie gerade dabei, weil nach der Matura dauert ja die Lehre kürzer, also ist abgekürzt. Und diese Lehre hatte sie schon abgeschlossen mit Vorzug. Und sie wollte jetzt nach Wien gehen, um in Wien technische Chemie zu studieren.
Diese Party wird weitergefeiert in der Innenstadt in einem Lokal. Was weiß man dann, wie es weitergeht?
Schon bei dieser Party soll sich der Dominik, also der Freund von der Larissa, zuletzt ein bisschen stiller verhalten haben. Also es war so, die Larissa war ein äußerst kommunikativer Mensch, hat natürlich viele Freunde und Studienkollegen von ihrer Schwester auch gekannt, hat mit allen freundlich geplaudert, lustig geplaudert. Das ging dann auch so weiter. Da haben die alle beschlossen, sie gehen jetzt noch in einen Pub und haben dann in einem Pub weitergefeiert. Und dort kam es dann wirklich zu einem Eklat, also zwischen dem Dominik und der Larissa. Er hatte nämlich vorgeworfen, sie hätte da mit irgendeinem jungen Mann also besonders viel gesprochen und sie wäre an dem interessiert und sie hat ihm dann dort gesagt, nein, das stimmt nicht. Das weiß man deshalb, weil sie das ihrer Schwester erzählt hat, also was wirklich unsinnig war, weil sie ja den schon Ewigkeiten gekannt hat und sie mit ihm auch befreundet war, ja. Er hat ihr das aber nicht geglaubt, dadurch ist es zu einem Streit dort gekommen, also so sehr, dass sie sogar geweint hat, ja. Und sie hat dann noch mit ihrer Schwester kurz gesprochen und hat gesagt, ja, also sie muss ihn jetzt irgendwie beruhigen, den Dominik, und sie verlässt vorzeitig diese Party im Pub.
Dazu muss man sagen, du hast ja mit der Schwester Katrin Interviews geführt und sie erzählt, dass sich die Larissa zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht sicher war, ob sie mit dem Dominik tatsächlich eine ernsthafte Beziehung eingehen will, weil er immer wieder ein bisschen eingeschnappt ist, sagen wir mal. Und das dürfte an diesem Abend genauso gewesen sein, kombiniert mit offenbarer Eifersucht. Sie verlässt dann mit dem Dominik das Lokal und sie fahren in seine Wohnung. Was passiert dann am nächsten Morgen? Was weiß man alles?
Die Larissa ist, ich habe eh schon zuerst gesagt, sehr lebensfroh, sehr freundlicher, sehr empathischer Mensch. Sie war mit vielen Menschen sehr eng verbunden. Und es war ziemlich normal. In der Früh gleich einmal hat es WhatsApp gegeben mit besten Freundinnen. Aber auch ihre beste Freundin war die Katrin, also ihre älteste Schwester. Also die waren wirklich sehr, sehr dick miteinander befreundet. Im Laufe des Vormittags ist es so wirklich aufgepoppt im ganzen Freundeskreis, im ganzen Verwandtenkreis, weil sie hatte sich einfach bei niemandem gemeldet. Und jeder, der versucht hatte, sie zu erreichen, kam bei ihr nicht durch. WhatsApp kam man nicht an. Es war dann schon sehr komisch. Und es ist da schon relativ rasch eben wirklich Alarm ausgelöst worden, dass da irgendetwas nicht stimmen kann.
Wir gehen davon aus, dass die Verwandten, Freunde sich mit dem Dominik in Verbindung gesetzt haben, um zu erfahren, was mit der Larissa geschehen ist, warum sie sich nicht meldet. Und man sieht auch in deinem Aufmacherartikel im Krone Verbrechen Magazin einen Abdruck der Chatnachrichten zwischen dem Dominik und der älteren Schwester Katrin. Was ist denn da zu lesen?
Diese Nachrichten, die darin abgedrückt sind, die sind aus verschiedenen Zeiten. Die Katrin hatte ja nicht die Telefonnummer von diesem Burschen, aber natürlich wusste sie, wie er heißt und so, und sie hat ihm dann mal per Facebook angeschrieben. Es kam dann auch relativ rasch zu einem Treffen, also sie und noch eine andere Schwester sind dann gefahren zu ihm nach Hause, eben in seine Wohnung in Rum, und wollten halt wissen, was passiert ist. Er hatte erzählt, dass sie zu ihm nach Hause gefahren sind, er und die Larissa, eben am Abend davor, und sie hätten dann noch eine kleine Aussprache gehabt. Alles wäre dann in Ordnung gewesen, sie hätten auch noch Sex miteinander gehabt und dann sei er unter die Dusche gegangen und plötzlich war die Larissa weg. Also es gab schon einige seltsame Dinge gleich am Anfang. In dieser Wohnung war alles frisch gewaschen, das Bettzeug, die ganze Wohnung war total sauber geputzt. Er hat das damit erklärt, dass halt immer am Samstag sein großreiner Tag ist. Und das hat ihm jetzt auch gut getan, dass er da so putzt, weil sie eben da verschwunden ist und er nicht verstanden hat, warum sie da in der Nacht von ihm weggegangen ist. Es gab zuerst auch, so seltsam das jetzt klingen mag, aber keinen besonderen Verdacht gegen ihn, weil er nämlich nicht alleine gewohnt hat. Das war eine 60 Quadratmeter Wohnung und da waren einfach zwei Zimmer. Und er hat dort mit einem Arbeitskollegen zusammengelebt und dieser Arbeitskollege war in dieser Nacht zu Hause und der hat wirklich sehr glaubhaft behauptet, er hat nichts gehört, keine Geräusche von einem lauten Streit oder Pumpern oder sonst irgendwas, sondern hätte einfach geschlafen. Das war natürlich schon mal so ein Punkt, was dann sehr seltsam war. Es wurde dann gesucht nach Larissas Auto, weil die Larissa ist von heute mit dem Auto nach Innsbruck gefahren. Man hat auch gewusst, wo sie gestanden hat mit dem Auto, nämlich auf einem Parkplatz in der Nähe des Wohnhauses. Und dieses Auto war noch immer da. Das ist jetzt aber wiederum auch der Familie nicht seltsam vorgekommen, weil sie hatte ja an dem Abend Alkohol getrunken und sie ist nie betrunken mit dem Auto gefahren. Jetzt war halt einmal zunächst die fürchterliche Angst, sie könnte da einfach weggegangen sein, einen Unfall gehabt haben, irgendwo gestolpert sein, in der Nähe ist er ihn. Oder dass irgendein Verrückter sie entführt hat. Also es kamen da die wüstesten Spekulationen.
Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich die Polizei schon eingeschaltet, aber auch die Familie und die Freunde suchen auf Social Media und starten Aufrufe, um Larissa zu finden. Wie geht's der Familie zu diesem Zeitpunkt? Das ist ja alles ein sehr enger und auch liebevoller Verbund.
Ja, also die waren natürlich alle vollkommen zerstört. Es hat unzählige Suchaktionen stattgefunden. Die Familie hat nach der Larissa gesucht, ihre ganzen Freunde, aber auch wahnsinnig viele Menschen, eben wie du richtig sagtest, weil es so viele Social-Media-Aufrufe gegeben hat. Da haben sich wirklich Unmengen von Menschen getroffen, immer wieder auf einem bestimmten Parkplatz dort in der Nähe dieses Wohnhauses bei einem Supermarkt. Und von dort ist man losgegangen und hat da wirklich die ganze Gegend abgesucht. Und natürlich gab es auch sehr, sehr viele polizeiliche Suchaktionen, ja, auch im Wasser, also auch im Inn, weil man eben vermutet hat, vielleicht wäre sie da gestürzt und in den Inn gefallen.
Wie geht's dann weiter, Martina? Irgendwann gibt es eine Auswertung der Telefondaten von Dominik und dann kommt man auf eine Spur.
Da hat sich die ganze Zeit wie ein Unschuldslamm gegeben, im Gegenteil, also er hat bei den Suchaktionen auch mitgemacht, hat wirklich verzweifelt gewirkt. Es war aber so, natürlich der Letzte, der mit jemandem Kontakt hat, gerät natürlich doch mehr ins Visier und die haben den dann immer mehr überprüft. Durch Umfelderhebungen ist dann herausgekommen, dass er jetzt nicht dieser harmlose junge Mann war, nur als der sich dargestellt hat oder als denen halt die Leute dann diesem Abend kennengelernt haben oder auch die Larissa ihn kennengelernt hat, zunächst einmal, sondern es wurde dann bekannt, dass er schon viele Frauenbeziehungen hatte, wo er teilweise auch Gewalt gegen die Frauen ausgeübt hat, dass er sehr leicht eifersüchtig wird, sehr leicht Vorwürfe macht, also Frauen wirklich als seinen Besitz sieht, also wenn er mit jemandem zusammen ist oder glaubt, mit jemandem zusammen zu sein. Und es wurde dann auch sein Handy beschlagnahmt und natürlich wurde geschaut, mit wem hat er telefoniert. Dann ist man draufgekommen, dass er in der Nacht vom 13. auf den 14. September 2013, also genau in der Nacht, in der die Larissa verschwunden ist, telefoniert hat mit einem Abschleppdienst. Dann wurden dort natürlich Recherchen gemacht mit einem Abschleppfahrer, ja, und der hat dann gesagt, der hat ihm mitten in der Nacht angerufen, hat gesagt, er ist auf einer Sandbank beim Inn hängen geblieben, er hätte dort ein Schäferstündchen mit seiner Freundin gehabt, aber weil es so kalt ist, ist die schon nach Hause gegangen und er hat da halt alleine auf diesen Abschleppdienst gewartet. Man muss sich das vorstellen, wir haben uns das angesehen, das ist eine Sandbank und dieser Abschleppdienstfahrer hat sich auch nichts Komisches dabei gedacht, weil diese Sandbank wirklich von Liebespärchen benutzt wird und vor allem an Wochenenden, dass die da wirklich mit ihren Autos hinfahren und dort sich miteinander vergnügen.
Also durchaus nichts Ungewöhnliches, dass an Wochenenden von dieser Sandbank aus Abschleppdienste angerufen werden. Ungewöhnlich allerdings, weil diese Story nicht mit der übereinstimmt, die der Dominik der Polizei gesagt hat.
Genau. Ich will noch auch davor sagen, man hat in seiner Wohnung nichts gefunden. Man hat keine Blutspuren von der Larissa gefunden. Man hat zwar ihre DNA gefunden, aber er hat ja gesagt, sie war in der Wohnung. Also dadurch war das jetzt auch nicht besonders auffällig. Man hat auch keine Spuren eines Kampfes oder irgendetwas dort gefunden. Und wie gesagt, es gab noch dazu diese Aussagen von dem Mitbewohner, der gesagt hat, er hätte nichts gehört. Gut, er wurde dann sehr eingehend verhört und er hat dann letztlich ein Tatgeständnis abgelegt.
Ohne dass man ihn jetzt tatsächlich überführen konnte, etwas getan zu haben, aber er hat ein Geständnis abgelegt. Und zwar ein Geständnis des Grauens, wenn man sich den Artikel im aktuellen Krone-Magazin Verbrechen durchliest von dir. Was erzählt er?
Also er sagt, sie wären da von dieser Party nach Hause gekommen. Er hätte dann der Larissa weiterhin Vorwürfe gemacht, eben weil sie angeblich geflirtet hätte mit diesem anderen jungen Mann. Sie hätte das Ganze nicht ernst genommen, wäre auf seine Vorwürfe nicht eingegangen, hätte sogar gelacht und hat sich irgendwie so rücklings aufs Bett fallen lassen. Dann hätte er sie gewürgt, ziemlich stark. Sie hätte dann geröchelt. Dann hat er noch aus dem Badezimmer eine Flasche Bodylotion geholt, hat sie in den Mund geschüttet, hat noch einen Socken nachgesteckt und sie war dann tot. Also er hat dann auch gemerkt, dass sie tot ist. Er hat sie dann in ein Leintuch verpackt, zu seinem Auto gebracht, das auch dort geparkt war, also bei seinem Wohnhaus. Was ich nur nicht verstehe, dass ihn da überhaupt niemand gesehen hat, weil in diesem Haus sind in dem Crime-Heft viele Fotos von diesem Haus und man sieht diese langen Gänge. Wir haben ja gesehen, wo diese Wohnung von ihm war. Er musste da ja wirklich irre Strecken zurücklegen, um zu seinem Auto zu kommen, mit der Toten. Das ist ein großer Bau, dort wohnen sehr viele Menschen, also dass er da überhaupt von niemandem gesehen wurde, ist seltsam. Offensichtlich war es so. Ja, und dann ist er mit der Leiche eben, hat er dann gestanden auch, eben zum Inn hat er die Leiche in den Kofferraum gegeben, ist damit zum Inn gefahren und hat sie dann dort in den Inn, eben genau an dieser Stelle, wo er dann mit dem Auto stecken geblieben ist, in den Inn geworfen.
Nun haben wir ein Geständnis von Dominik, er hat zugegeben, die Larissa getötet zu haben, aber wir haben keine Leiche. Ja. Wann findet man sie?
Man hat dann natürlich weiter irrsinnig gesucht, aber der Inn hat ja doch eine ziemlich starke Strömung. Und die Leiche wurde dann gefunden, letztendlich erst am 6. Oktober bei Kundl, also da ist sie angeschwemmt worden.
Das ist viele Kilometer von Innsbruck entfernt, das heißt, die hat ihre Strecke auch zurückgelegt. Ja. Und natürlich wird Dominik der Prozess gemacht.
Ja, also das war dann erst im nächsten Jahr. Was da sehr interessant war, die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner hatte ihn untersucht und sie hat gesagt, dass die Larissa ein Zufallsopfer war. Es hätte jede andere Frau genauso treffen können, weil nämlich er einen Beziehungszwang hat. Also er leidet darunter, dass er unbedingt eine Frau für sich unbedingt haben will, vollkommen besitzen will, ja, und sofort Frauen, mit denen er irgendwie in Kontakt kommt, dann auch als seinen Besitz sieht. Und wenn da irgendetwas schief rennt, dann neigt er eben sehr dazu, also sehr aggressiv zu werden, auch gewalttätig zu werden. Und somit hat sie gesagt, die Gutachterin, das hätte jede andere Frau treffen können. Sie hat bei ihm eben eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Wodurch diese Störung entstanden ist, ist wahrscheinlich auf seine Kindheit zurückzuführen. Also er ist unter sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, hat von daheim überhaupt keine Liebe bekommen, eher sehr viel Zurückweisung und hat dann wahrscheinlich versucht, so wurde das auch erklärt, sozusagen in Partnerinnen diese Personen, die nur für ihn da sein sollen, irgendwie gesehen oder wollte das dann umprojizieren.
Das haben wir schon in vielen anderen Fällen unseres Podcasts besprochen, dass bei solchen Gewalttaten oft auch eine Rolle spielt, dass wenn ich sie nicht haben kann, dann soll sie niemand haben und dann ist sogar der Tod ein adäquates Mittel.
Genau, ja.
Dominik, wird nun der Prozess gemacht und wie geht dieser Prozess aus?
Er wird zu 20 Jahren Haft verurteilt plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher für unbestimmte Zeit. Also das bedeutet, er kann erst aus der Haft entlassen werden, wenn er von seiner schweren Persönlichkeitsstörung geheilt ist. Und man weiß nicht, ob er jemals geheilt ist, weil in dem Gutachten über ihn stand auch, also dass es eine wahnsinnig hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass er wieder ähnliche Verbrechen begehen könnte. Ja, das heißt, diese 20 Jahre könnten auch viel länger werden.
Lass uns über die Familie von der Larissa sprechen, für die es natürlich traurige Gewissheit ist, dass Larissa tatsächlich von ihrem damaligen Freund ermordet wurde. Wie ist die Familie damit umgegangen? Insbesondere, wie ist die große Schwester von der Larissa, die Katrin, damit umgegangen? Die hat das ja auch in Form eines Buches verarbeitet, das du auch in deinem Krone-Magazin Verbrechen präsentierst.
Ja. Es ist immer so, möchte ich vorweg sagen, also das wissen wir auch von Todesfällen, also wenn jetzt kein Mord stattgefunden hat, aber Familienmitglieder, jeder geht anders mit etwas um, ja, also mit einem Todesfall um. Das war auch in dieser Familie so. Da gab es halt Familienmitglieder, die überhaupt nicht darüber sprechen wollten, die schwer depressiv wurden. Und dieses Gegenseitige und auch miteinander sprechen ist dann auch teilweise sehr schwer gewesen, ja. Und die ganze Familie hat dann beschlossen, das war noch vor dem Prozess, eine Art Familientherapie zu machen, um eben dieses fürchterliche Drama irgendwie gemeinsam aufzuarbeiten. Und da ist dann auch sehr viel rausgekommen. Es hatte auch wirklich Katrin Bieber die wahrscheinlich wirklich schwierigste Rolle in all dem drinnen, weil sie sich so wahnsinnige Vorwürfe gemacht hat. Sie hat sich irgendwie die Schuld an dieser fürchterlichen Tat gegeben, was natürlich vollkommen unsinnig ist, aber in ihrem Glauben war es so. Und zwar deshalb, weil sie hat gesagt, Es hat da mehrere Gründe gegeben. Erstens mal war es so, dass sie selbst ihren Freund auch kennengelernt hatte über eine Dating-Plattform. Und sie hatte ihrer Schwester eben im Sommer den Tipp gegeben, sich auch genau auf dieser Dating-Plattform einzulocken und zu schauen, ob sie da auch vielleicht jemand kennenlernen wird. Also das heißt, sie hat sich gedacht, ohne mich wäre die gar nie mit diesem Dominik in Kontakt gekommen, weil sie ja sonst nicht auf diese Dating-Plattform gekommen ist. Dann weiters hat sie den Dominik mit eingeladen zu ihrer Party, weil da hat sie ihn auch damals das erste Mal gesehen, ja. Und dann kam noch dazu, dass sie dann in diesem Pub, wo sich die Larissa von ihr verabschiedet hat und schon gesagt hat, dass der Dominik da so komisch reagiert, weil sie da mit einem anderen Mann gesprochen hat, hat sie gesagt, da hätte ja irgendwas kommen müssen, da hätte sie sie zurückhalten müssen. Da hätte sie sagen müssen, nein, du darfst jetzt nicht mit dem weggehen, bleib da. Und sie hat sich eben den Vorwurf gemacht, weil sie damals auch schon etwas getrunken gehabt hat, dass sie da die Situation nicht richtig eingeschätzt hat. Also auf jeden Fall ist es der Katrin Bieber dann wirklich nachher extrem schlecht gegangen, ja. Sie erzählt auch, also sie hat dann eine Zeit lang wirklich viel zu viel Alkohol getrunken, einfach um sich wegzubeamen, weil sie damit überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und sie hat ihren Weg irgendwann gefunden, sich dann gedacht, so kann das alles nicht weitergehen und ist dann sozusagen auf Larissas Spuren gegangen. Weil die Larissa, ich habe das anfangs schon erwähnt gehabt, war eine extrem sportliche junge Frau und die Katrin Bieber war auch sportlich, aber bei weitem nicht so wie sie. Und sie hat dann wirklich auch mit fast Extremsport angefangen, also genau dieselben Bergrouten zu gehen wie ihre Schwester, genau dieselben Radtouren zu unternehmen und hat sich dabei ihr so unendlich nahe gefühlt. Und irgendwie hat sie es dadurch Stück für Stück geschafft, dieses fürchterliche Drama zu verarbeiten.
Und all das hat sie auch in dem Buch mit dem Titel Larissas Vermächtnis verarbeitet und aus diesem ganzen Prozess auch einen Beruf gefunden.
Ja, also sie hat zwar ein abgeschlossenes Geschichtsstudium, hat sich dann aber irgendwie umorientiert, auch gemeinsam mit einer anderen Schwester von ihr beruflich. Und zwar, da wurde gegründet eine Firma, die heißt Seelensport und sie hilft Menschen in Krisensituationen, die auch einen Menschen durch Tod verloren haben oder auch bei Trennungen oder überhaupt, wenn irgendetwas passiert, was ein Mensch schwächt, verkraftet. Also sowohl in denen sie mit diesen Menschen spricht, aber auch sehr viel durch Sport, also das Ganze zu verarbeiten durch Sport. Und da macht sie auch Online-Seminare oder persönliche Seminare. Sie hat in Reutte ein sehr hübsches Büro und von dort findet das alles statt.
Wie spricht sie heute eigentlich über den Fall Larissa und den Fall Dominik?
In der Familie über den Täter will da niemand mehr sprechen. Sie sagen, der darf einfach nicht so viel Platz in ihrem Leben einnehmen und sie wollen auch gar nicht einmal wissen, sie erkundigen sich auch überhaupt nicht, obwohl sie das Recht dazu hätten, ob er Therapiefortschritte macht, ob es da weitergeht und ob zu erwarten ist, dass er rauskommt. Sie hoffen nur alle, dass er niemals rauskommen wird aus dem Gefängnis. Und mit der Larissa ist das halt jetzt mit der Zeit auch so passiert, dass in schönen Erinnerungen über sie gesprochen wird. Dass dann halt so gesprochen wird, was würde denn Larissa jetzt dazu sagen? Oder was natürlich auch ein trauriger Gedanke ist, weil sie ja eben nicht mehr lebt, wie sie denn jetzt leben würde. Und die Familie glaubt eben, weil sie war immer sehr fleißig und sehr zielstrebig und sie wollte immer beruflich Karriere machen, dass sie wirklich technische Chemie studiert hätte, aber zurückgegangen wäre in ihren Heimatort nach Reutte, um dort zu arbeiten, weil sie eben so extrem heimatverbunden war und dort auch so glücklich war, ja. Und dann glaubt die Familie auch, dass sie wahrscheinlich Kinder hätte und schon verheiratet wäre, weil sie sich eben immer Kinder gewünscht hat, also immer gewünscht hat, eine eigene Familie zu gründen.
Eine wirklich herzzerreißende Geschichte, Martina, die du uns heute mitgebracht hast. Die damals 21-jährige Larissa wurde einfach aus ihrem Leben gerissen und der Mörder Dominik sitzt nach wie vor hinter Gittern. Wir hören einander wieder in 2 Wochen, dann mit einer auch sehr spektakulären Story, Martina, die der erste Teil des Schwerpunkts des Magazins Verbrechen ist, nämlich aus Lust am Bösen. Magst du da noch ganz kurz darüber sprechen, was den Schwerpunkt des Magazins betrifft?
Es gibt wirklich Menschen, die vollkommen empathielos sind und die wirklich Lust am Töten haben. Und wir haben uns da 3 Fälle hergenommen. Es waren 3 Männer, die wirklich aus reiner Lust am Töten fürchterlichste Taten begangen haben.
Und den ersten Teil dieser Trilogie hören wir in 2 Wochen. Danke, Martina.
Ich Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.